Herzlich willkommen bei
«Sicht und Mächte», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 190 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Ah, hallo.
Sind wieder deine Katzen durchs Bild gelaufen, oder was?
Du nennst mich nie als Erstes. Das ist jetzt völlig aus dem Nichts gekommen.
Ich muss einfach schauen, dass ihr wach bleibt. Weißt? Mal schauen, ob Michelle Brändli ein bisschen wacher ist.
Ja, eigentlich nicht, aber bereit bin ich.
Und natürlich der Florian Bodoki.
Hallo zusammen, vierter Kaffee, ich bin wach.
Bist wach.
Das hätte ich auch so machen sollen.
Frust von gestern schon verdaut?
Noch nicht ganz.
Wieso, war hat Winter gespielt, oder was?
Winter hat auch gespielt. Und
ja, Winter gewonnen, das habe ich schön gefunden. Ja.
Normalerweise schliesst eben Basel immer Winter aus dem Cup raus, aber das ist jetzt nicht möglich, weil Basel schon draußen ist. Sonst wäre das das typische Halbfinale gewesen, wo Winter noch nie im Halbfinale, glaube ich, noch nie gegen Basel gewonnen hat.
Das aber im Viertel, aber, glaub, 2-6 ist das Viertelfinale.
Das war ein Viertel gewesen, ja. Mhm, ja. Dann haben sie mal Basel geschlagen, dann sind sie für gerade im nächsten Musik. Ja, mal schauen.
Also willkommen im Fußball-Podcast.
Mhm. Genau.
Ja, ist einfach von Galaxus.
Euren Horizont eröffnen.
Mit dem FC Vinti, der Nummer 1 in Zürich.
Das ist nicht absolut, nicht, oder? Du musst nie was bekommst. Ja, genau. Und was nehmen wir auch? Apropos Fußball, weißt du, das gibt es ja auch in Barcelona, aber dort ist das mal nicht um Fußball gegangen, obwohl es garantiert an der Messe auch irgendwelche Fußball gehabt, aber am MWC ist es vor allem um technische Sachen gegangen. Der Mobile World Congress, Michelle und der Jan sind dort gewesen. Die haben uns spannende Sachen mitgebracht. Dann spannende Sachen gesehen, dass der Luca und der Flo, und zwar Dune 2.
Oh yeah, baby.
Und dann reden wir noch über Shogun, die neue Apple TV-Serie. Und dann am Schluss in der Spielecke, die ziehe ich euch ein bisschen durch den Dreck mit Expeditions, a Mudrunner Game. Und wenn wir noch Zeit haben, noch ein kurzer Rätseltipp, Quadroids. Aber fangen wir doch gerade an mit unserem Hauptthema, mit dem MWC.
News aus der Tech-Welt.
Zum wievielten Mal bist du jetzt dort schon gewesen, Michelle? Am MWC?
Ja, gefühlt zum 10. Mal. Nein, also ich bin ehrlich gesagt erst das 2. Mal dort. Ja, tatsächlich jetzt, ist ungefähr vor einem Jahr, bin ich genau auch nach dem MWC direkt ohne Schlaf an einen Podcast. Ich glaube, das war sogar mein erster Podcast gewesen dort. Ich weiss noch, ich musste irgendwie das Mikrofon einrichten und es ist nicht gegangen. Und
in deinem jungen Alter geht das ja noch nicht.
So ja, man sollte es meinen, gell? Aber ja, hey, MWC im Fall. Ja. Ja, übrigens kann ich gleich noch etwas zum Fußball dazu sagen, weil wir sind nämlich gerade direkt beim Camp Nou unterbrochen gewesen. Also bei dem FC Basel. Ja. Und ja, jetzt hast du gedacht, hey, ist nicht der Luca Barcelona-Fan? Nachher der Lorenz, nein, sag das nicht, das ist mein
Willen. Oh Gott!
Ja, alles Gleiche. Alles südlich von der Schweiz, das ist alles, kannst alles das gleiche Ding packen.
Nein, aber wirklich so
ein Podcast. FC Lugano können wir noch einordnen. Nachher
ist es vorbei, dann ist einfach alles nur noch südländisch. Genau, aber eben nicht Fußball, sondern das MWC. Da ist eigentlich so eine Mobilfunkmesse, und zwar die grösste von ganz Europa. Ich habe nachgeschaut, wir sind jetzt wieder etwa 100'000 Besucher gewesen, dieses Jahr. Also letztes Jahr waren es auch etwa 95'000 gewesen. Also ist doch eine ziemliche Zahl, die du merkst. 2'000 Aussteller, auch relativ viel. Und ich habe noch nachgeschaut, CES in Las Vegas ist ja so eine der grössten Messen, wo es auch so um alle Unterhaltungselektronik geht. Dort sind etwa gleich viele Besucher, aber etwa doppelt so viele Aussteller.
Ah, krass.
Oh. Mhm. Aber ich glaube, im Gegensatz zu der CES, die MWC ist ja, glaube ich, keine Messe für die breite Bevölkerung. Ich glaube, das ist ja...
Es ist eigentlich umgekehrt. Also MWC, es ist schon eine Fachmesse, aber du kannst auch, wenn du echt vorher Geld hast, kannst du auch Tickets kaufen, einfach als Besucher. Es kostet, glaube ich, irgendwie 200-300 Stutz ein Ticket.
Ah, eben. Aber wenn ich die IFA, die irgendwie 8 Euro kostet für einen Tageseintritt.
Ja, genau. Weil IFA ist wirklich sehr besucherfreundlich. Das MWC macht es auch mit dem Preis. Und CES ist eigentlich schon eher wirklich nur für Branchenspezialisten, für Journeys. So ein in dem Bereich.
Und CES ist also die Messe in Las Vegas, die immer im Januar stattfindet und viele auch als Zukunftsmesse bezeichnet, weil der Fokus an der CES doch auch eher nicht in den nächsten 1-2 Jahren, sondern in den nächsten 10 Jahren so ein bisschen so Trends und so mäßig liegt, was kommt da.
Ja, voll. Also wenn du an der CES etwas siehst, dann weißt du, da ist da, wo irgendwie Zukunft hat. Und eben zum Beispiel eben AI hast ja an der CES mega viel gesehen und du hast gewusst, ja, das ist eh Thema und das ist auch da, wo wahrscheinlich auch die nächsten Jahre ein grosses Thema wird sein. Und da hast du natürlich auch am MWC gemerkt. Also dort ist das absolut grosse Thema ist AI. Also da geht es nicht mehr so direkt um Hardware. Ich habe feststellen dürfen, dass es doch auch sehr wichtig ist, was für eine Hardware hast, wenn es um AI und Rechenleistung geht. Genau. Ich habe gedacht, ich suche mal einfach so ein, zwei spannende Sachen raus, weil es doch unglaublich viele Eindrücke gibt dort. Also da könntest du eigentlich auch einfach 3 Stunden über alles reden, was du siehst. Darum habe ich gedacht, eben gerade weil AI-Thema ist, bringe ich dort etwas Kleines und dann, weil ich natürlich auch auf der Suche nach Kunst war, bei so einer Technikmesse, wo es meistens sehr trocken zu und her geht. Dort habe ich auch etwas gefunden, was ich sehr spannend finde und euch erzählen möchte. Eben als erstes habe ich gedacht, AI ist vor allem, weil Samsung einen riesigen Stand dort hatte, nur zum Thema AI. Also sie haben eigentlich alle ihre Devices haben sie so ein rundum da aufgebaut. Natürlich jetzt, wo KI kannst auf der Samsung Galaxy S24-Serie brauchen, ist es natürlich auch spannend, auch zum Sehen und zum Ausprobieren, gerade für die Leute, die das Gerät noch nicht in der Hand haben. Genau. Man muss vielleicht noch kurz ausdingseln. Das MWC ist ja die Messe und es gibt meistens auch außerhalb eben für Journalisten, Analysten gibt es auch noch so ein bisschen rund ums Thema verschiedene Veranstaltungen, die nicht direkt an der Messe, sondern außerhalb sind. Und Samsung hat eine kleine Veranstaltung gemacht zu Sprach-AI. Außerhalb der Messe, also wie sind die ganzen Sprachmodelle aufgebaut und so. Und dort habe ich mich natürlich angemeldet, weil ich fand, das ist ein mega spannendes, zukunftsorientiertes Thema.
Hey, gell, du hast auf dem S24, oder die neue Sache, die hast du auch schon ausprobiert, gell?
Genau, also es sind mega viel zum Thema Sprach-AI, auch zum Thema Fotografieren. AI ist alle auf dem S24-Modell. Und ich habe einen kleinen Artikel geschrieben, also falls es euch interessiert, könnt ihr gerne nachschauen. Sind sehr spannende Sachen mit dabei. Alles noch ein bisschen der Anfang. Da muss man natürlich immer so ein bisschen sehen. Siehst du auch so ein Ergebnis von den Fotos oder von, gibt auch so die Direktübersetzung, also die Live-Übersetzung auf dem Gerät, wo natürlich immer ein bisschen im Kontext musst wissen, um was es geht, dass du verstehst, was genau die AI jetzt übersetzt hat. Aber es ist immer ein sehr guter Anhaltspunkt und ich glaube, die lernt relativ schnell.
Ja, dann nimmt mich jetzt einfach das Wunder, was du da siehst, weil alle eben von dem AI schreien und ich habe immer noch das Gefühl, ich habe noch nichts so richtig weißt, so überzeugend, so findest du so, ah shit, oh, jetzt ist wirklich etwas cool, sondern es ist immer so ein bisschen... Ja, ist noch easy. Das ist auch noch easy. Probiere ich auch mal einig und dann nie mehr.
Ja, darum, voll.
Nicht mehr, was du jetzt so siehst.
Ja, ich glaube, Samsung hat es relativ gut gemacht. Jetzt, wo es mal ein bisschen auf dem Gerät ist, ist es halt näher. Und ich kann es auch wirklich überall, wo du bist, kannst du es ein bisschen ausprobieren. Und es lernt natürlich auch dort auch mega schnell. Also sie haben auch erklärt, so, hey, jetzt, wo ihr es könnt brauchen, wir sind in den Anfängen und es braucht alles seine Zeit. Der Kim übrigens, der Mr. Kim, ist so ein bisschen der Kopf von Samsung. Der war dort, gewesen, also von Samsung, von der AI, von dem Sprachmodell.
Er leitet dann so ein bisschen Kim aus der Redaktion.
Nein, Kim heisst er zum Nachnamen. Jetzt muss ich schnell, schnell einmal nachschauen. Jun Jung Kim heisst er. Ah. Sorry.
Noch gerettet.
Sehr peinlich, genau. Er ist so ein bisschen der Lead genau, von dem AI-Team. Und er hat ein bisschen einen Einblick gegeben, also wie die Sprachmodelle eigentlich aufgebaut sind. Und ich habe vor allem spannend gefunden, jetzt eben, dass man so ein bisschen in diesen Anfängen, man muss ja, die ganzen Sprachmodelle, die sind ja riesig. Also die haben irgendwie etwa 7 Milliarden Parameter. Also da braucht eine wahnsinnige Rechenleistung, um da die ganzen Daten irgendwie auszufiltern, wenn du irgendwie eine Anfrage schickst. Und um da auf so ein kleines Gerät zu bringen, dass es nicht gerade völlig überhitzt oder einfach 15 Minuten braucht, bis es mal eine Antwort ausspuckt, das ist eigentlich schon noch krass. Und er hat uns ein bisschen gezeigt, dass da eigentlich die grosse Herausforderung war, die sie im letzten Jahr auch hatten. Um das dann auch auf Gerät zu bringen. Und vor allem auch zum, hey, wenn du irgendwelche Sachen übersetzt, gerade irgendwelche Sprachnachrichten oder Text, wo du auf deinem Gerät hast, das ist immer alles sehr privat. Und wenn du das natürlich immer zu einer Cloud rausschicken musst, dann ist es mit Privatsphäre vorbei. Und ihnen sein Fokus war eben vor allem darum auch gewesen, dass man es explizit on-device auf das Gerät bringen kann. Und bei Samsung ist es jetzt so, du kannst beides. Teils kannst du auch über die Cloud, dann hast du natürlich noch so ein bisschen mehr Informationen und Daten. Also die Ergebnisse werden ein bisschen besser. Aber wenn du findest, hey nein, das will ich gar nicht, ich habe es lieber auf dem Gerät und interpretiere dann halt noch so ein bisschen rein, was die Ergebnisse sind, dann hast du die Möglichkeit. Und da hat er so ein bisschen aufgezeigt, das habe ich sehr spannend gefunden. Ist natürlich alles immer sehr komplex. Aber ich persönlich habe es ziemlich ironisch gefunden. Gerade eben, du hast gesagt, viel die Ergebnisse sind so ein bisschen semi. Und du hast gemerkt, der Mr. Kim hat selber redet da nicht so gut Englisch. Also da, wo er so uns als PowerPoint-Präsentation gezeigt hat, da hast du gemerkt, da hat er auch ein bisschen eingestudiert und geübt und wahrscheinlich schon an sehr vielen Events müssen erklären. Und dann ist so ein bisschen zu der Question-and-Answer-Runde gekommen. Und dann hast du so gemerkt, er kann gar kein Englisch. Er kann nur Koreanisch.
Wenn es ins Freestyle geht.
Das ist ja schon oft so bei koreanischen Firmen und auch bei japanischen irgendwie. Das könnte dann sozusagen die nötigen Brocken, aber nachher wird es schwierig. Ja.
Genau, und da wäre jetzt eigentlich so der perfekte Moment gewesen, um demonstrieren, so, hey, unsere Geräte können übersetzen.
Ja!
Und er ist dann so selber so gewesen, ja, eben, wir wissen alle, oder, wie ich, dass es noch ein bisschen Zeit braucht. Und wahrscheinlich komme ich dann nächstes Jahr mit dem S25 und dann funktioniert es dann. Aber bis dahin hat er tatsächlich eine Übersetzerin mitgenommen. Ich weiss nicht, haben die ja schon mal so ein Event gehabt, wo einfach eine Übersetzerin neben dran gehockt ist und alles so übersetzt hat.
Habe ich, glaube
ich,
auch schon mal erlebt.
Ich habe es mir gewünscht ab und zu.
Also, ja, vor zwei Wochen bin ich ja auch in Frankfurt gewesen, an einem World of Samsung, haben die das, glaube ich, sie haben das umbenannt. Das war früher einfach der Samsung Media Day gewesen, ein Presseevent, wo es einfach eine Presse aus Europa einladet. An einem Standort, wo sie eben eigentlich wahrscheinlich genau das gezeigt haben, ein bisschen, was ihr auch gesehen bekommen habt, weil das ist mir alles, was du bis jetzt erzählt hast, extremst bekannt vorgekommen. Eben das ganze AI, das ist bei Samsung das Jahr ein riesen Thema. Und dann eben nicht nur bei Smartphones, wir haben dort die ganze Palette wirklich von Fernsehen, von Öfen, von wirklich whatnot. Also alles, was du dir kannst vorstellen, der Ofen erkennt automatisch, wenn deine Pizza verbrennt und schickt dir eine Nachricht aufs Handy und was weiß ich, oder all das Ganze. Also wirklich die ganze Welt von AI. Wie wird AI drin sein und so. Und wie du gesagt hast, auch der Fokus darauf, hey, wir wollen so viel wie möglich rechnen, was eine AI macht, aufs Gerät haben, damit die Leute weniger misstrauisch sind, dass sie das Gefühl haben, da wird alles an der Cloud auf Südkorea geschickt und wir werden ausspioniert. Und so. Es soll so viel wie möglich davon immer auf dem Gerät stattfinden, auch bei Fernsehen. Ich kann nachher sonst noch ein bisschen zu Fernsehen erzählen. Aber das ist auch wirklich das Thema. Es kommt alles sehr, sehr bekannt vor. Und wenn man von Sprachmodell redet, Michel, ich glaube, dann reden wir, ich bin mir nicht sicher, ob ich das ganz richtig verstanden habe, bei Samsung wirklich so von einer Art Google Assistant, einfach bei Samsung, oder? Also ein Gerät, ein AI, wo alles macht auf deinen Gerät, mit dir reden, dir übersetzen, Aufgaben übernehmen, einfach, dass wir das ein bisschen verordnet haben, was heisst Sprachmodell, von was reden wir da, für die, die vielleicht nicht so tief
im Film sind. Also
nicht nur auf Kommando haben, also beziehungsweise, also halt nicht so sequenziell und halt auch selber, also es tut ja dann selber Schluss ziehen, in Anführungszeichen, oder?
Genau.
Also sie sagen vor allem, dass sie so ein bisschen das Ziel auch, also dass alles ein bisschen zusammenarbeitet, eben wie du sagst, es gibt verschiedene Varianten, es gibt so Live-Übersetzungen, es kann auch bei Sprachnachrichten helfen oder bei Textnachrichten.
Zusammenfassungen, Transkriptionen.
Genau, oder Zusammenfassungen von der Transkription, oder weil wirklich so ein bisschen, du merkst so, es ist schon ein bisschen verlinkt miteinander und es passiert natürlich alles so ein bisschen auf der gleichen Daten. Und da ist natürlich auch das Ziel, oder, dass auch dein Gerät ein bisschen erkennt, hey, das sind deine Vorlieben, da machst du viel, zum Beispiel, wenn du sehr viel jemand bist, der sehr viele Interviews macht, so, hey, schau, dann zeigt es dir immer gerade da an und es arbeitet besser mit dem. Du musst natürlich auch schauen, dass du auf dem Gerät alle Sprachen drauf hast, wo du gerne möchtest, dass du auf dem Gerät hast, wo du viel brauchst, wenn du viel eben in Südkorea unterwegs bist, dass du Koreanisch hast. So ein bisschen in dem Stil. Das ist vor allem das grosse Ziel. Ich glaube, von allen Herstellern, jetzt nicht nur von Samsung, also hast du auch gemerkt, Honor ist zum Beispiel auch ein bisschen auf dieser Schiene, Xiaomi auch. Die möchten alle gerne mit KI-Assistenz, dass du, wie bös gesagt, nicht mehr Apps brauchst, sondern dass du einfach im Handy kannst sagen, hey, ich brauche einen Flug dort und dort her und dann sucht es die günstigsten raus oder whatever. Und dann musst du eigentlich gar nicht mehr selber gross navigieren, sondern kannst einfach wirklich intuitiv. Das ist das, was der Kim auch immer gesagt hat, so, hey, es ist so ein bisschen, wir haben immer müssen die Sprache lernen vom Computer, von den Geräten oder Computersprache quasi benutzen. Und jetzt können wir wie unsere eigene Sprache verwenden und Geräte eigentlich unsere Sprache beibringen.
Das ist eigentlich wie das Rabbit, natürlich. Das Rabbit-Teil, wie das heißt.
Ja, genau. Ja, Rabbit, that Air One oder so.
Ja, genau, ja. Das klingt eigentlich wie das. Aber sonst, was du jetzt hier erzählst, ist ja, das hat man jetzt eben auf dem S24 vieles schon gewusst. Also, weißt du, haben sie sich eigentlich etwas konkret Neues vorgestellt? Weil es klingt immer noch so das typische, solche Division. Wir haben ein bisschen da, wir haben ein bisschen da. Aber irgendwie, ich habe immer noch das Gefühl, nichts von dem ist irgendwie dann so gut, dass du dann wirklich konsistent nutzt. Weil, weißt du, dann auch die Seitenzusammenfassungen, dann kannst du dich nicht 100% darauf verlassen, fasst das richtig zusammen. Und dann brauche ich es eben dann gleich nie. Also, weißt du, haben sie auch wirklich mal irgendwie etwas Ich habe etwas Neues gezeigt.
Ist ja da bei Gizmodo so das Problem. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die machen jetzt Artikel mit AI und es ist wirklich Mistake Riddles, hat es geheißen.
Ja, wo, ja, das ist eben so. Also im Moment, da merkst du bei allen, es hat sich so schnell entwickelt, das ist ja erst gerade hoch. Und es hat alles so viel Verbesserungspotenzial und man weiß gar nicht, in welche Richtung das es geht. Also ja, auch mit Herstellern mit Micron, die machen so DRAM-Chips und so und Flash-Speicher und haben auch gesagt, hey, wir müssen so schnell reagieren vor einem Jahr, wo es geheißen hat, AI ist das grosse Thema, wir brauchen Platz auf den Geräten, wir brauchen die Arbeitsleistung und so und die haben wir noch nicht. Und jetzt ist eigentlich, sie müssen wie vorausspekulieren, weisst du, in den nächsten 3, 4, 5 Jahren brauchen wir viel mehr Arbeitsspeicher, damit überhaupt die Rechenleistung da ist. Wie viele Daten werden überhaupt da sein? Also stockt sich da noch exponentiell auf oder so? Also man hat absolut keine Ahnung. Und da merkst du so richtig, es ist wirklich noch so in den Kinderschuhen. Also wir sind eigentlich wirklich noch nie nicht, habe ich das Gefühl. Und eben, wie zeigst du bei den Ergebnissen, man traut dem noch überhaupt nicht. Ja, darum viel Neues ist nicht gekommen, wirklich mehr so, hey, das ist unser Ziel, dort wollen wir ein bisschen herarbeiten.
Das ist hey, etwas, so, wo ich in dem Bereich AI, wie sie das jetzt benutzen wollen, mega spannend gefunden habe, bei mir auf meinem Event war bei Fernsehen gewesen. Und zwar ist es um einen 8K-Fernseher gegangen, wo es verglichen haben mit ihrem 8K-Fernseher vom Vorjahr und vor allem das Thema AI-Upscaling oder beziehungsweise einfach das Upscaling selber. Also wenn ich zum Beispiel eine Full-HD-Quelle habe und die auf 4K auf meinem 4K-Fernseher schauen will, dann wird das ja automatisch aufgescaled oder aufblasen, weil Full-HD, was sind das? Ein bisschen mehr als 2 Milliarden Pixel. Nein, blöd, 2 Millionen, ich bin jetzt gerade verwirrt.
2 Millionen mal.
Es sind ein bisschen mehr als 2 Millionen Pixel und 4K sind ein bisschen mehr als 8 Millionen Pixel. Und das, was sie uns gezeigt haben oder so, wie sie es uns erklärt haben, ist eigentlich so das klassische Aufblasen oder Upscaling ist Interpolation. Also du hast dort auf ganz einem einfachen Beispiel gesagt, dort, wo vorher 2 Pixel gewesen sind, sind jetzt plötzlich 4 Pixel und du hast jetzt also 2 Pixel neu dazwischen und was macht der Fernseher oder was macht das System jetzt? Er nimmt seinen Pixel, schaut das Pixel links und rechts davon an und sagt, also wenn es der linke weiß ist und das rechte schwarz ist, dann sagt er, grau könnte jetzt Sinn machen da, oder? Und tut dann ein graues Pixel einfügen und das macht er dann halt jetzt halt wie bei 2 Millionen auf 8 Millionen genau gleich. Es wird eigentlich immer einfach die Pixel links und rechts und oben und unten ein bisschen Nähe angeschaut und anhand von dem dann entschieden, was könnte da reinpassen. Und das sieht schon erstaunlich gut aus, wenn man heutzutage Upscaling anschaut. Also es sieht wirklich eigentlich sehr, sehr gut aus. Aber der nächste Schritt in dem ganzen Ding mit der AI ist eben das generative Upscaling. Und wer vielleicht schon mal ein bisschen so mit Photoshop die generative Füllung gemacht hat und das ein bisschen vergleicht mit dem, merkt vielleicht ein bisschen schon, auf was es hinausläuft. Was heisst generativ? Das heisst, der System schaut nicht einfach nur Pixel links und rechts davon an und entscheidet, was könnte passen, sondern er analysiert das Bild als Ganzes. Oder wirklich nicht nur einfach links und rechts, sondern was ist da ganz am anderen Ende vom Ding, was könnte dort reinpassen. Und wer ja gerade bei Photoshop schon mal mit generativer Füllung gearbeitet hat, merkt einfach, wie viel besser und wie viel akkurater die Ergebnisse sind. Und beim Upscaling, das, was sie uns gezeigt haben, ist wirklich Wahnsinn gewesen, wie viel besser das Upscaling vom neuen Fernseher mit AI, eben mit dem generativen Upscaling ausgesehen, als im Vergleich mit dem anderen, mit der klassischen Interpolation. Das ist viel schärfer gewesen, hochauflösender. Du hast auch viel weniger Jittery gehabt. Du hast also, weißt du, so Pixel, wie soll ich sagen, so wenn das Bild sich zu schnell bewegt und es tut wie sich so stocken und so, weil ja, die Pixel müssen halt einfach links und rechts schauen. Das ist alles viel rudimentär und das generative Auffüllen von dem Ganzen, von all den Informationen, die fehlen, und das ist ja verdammt viel. Also von 2 auf 8 Millionen, um den Daumen sind es irgendwie 60-70% vom Bild. Minimati ist am Mammut gelaufen, auf jeden Fall irgendwie enorm viel
von 2 Milliarden.
Enorm viel Prozent vom Bild ist eigentlich gar nicht vorhanden, sondern gerechnet, oder? Und das, dort ist halt natürlich verdammt viel Verbesserungspotenzial und das ist etwas, wo man müssen sagen, shit, okay, da verstehe ich zum ersten Mal wirklich, was AI blablub dann kann bedeuten, oder? Es ist immer alles im Marketing ist heutzutage AI dies, AI das, obwohl vielleicht unter Umständen gar kein AI dahinter steckt, oder sondern einfach das, was vorher war, und jetzt ist es einfach fancy. Aber bei dem Beispiel muss ich sagen, holy shit, das hat Potenzial. Und ich, wo sonst immer sehr, sehr gegen 8K-Fernsehen argumentiere, dass es überhaupt nicht bringt, dass man den Unterschied auch fast gar nicht sieht und so, haben zuerst mal müssen sagen, okay, das sieht jetzt schon wirklich, wirklich gut aus. Und da bin ich sehr, sehr gespannt auf meine Tests das Jahr, was Fernsehen betrifft, wie viel besser das wird sein.
Das ist das Gleiche weißt, mit den Grafikkarten, weißt du, das Nvidia, DLSS, Upscaling und Frame Generation. Das ist genau das Gleiche. Da kann es wirklich einfach auch sozusagen aus dem Nichts das Zeug generieren. Und das macht es so, dass es besser aussieht als das native Bild. Zum Teil ist wirklich krass. Genau, aber Michel, du hast ja auch noch neben AI, hast du ja noch bist ein bisschen nach Kunst auf der Suche gewesen. Hast du etwas gefunden?
Genau, ja, eben, ich habe es mir ein bisschen zur Aufgabe gemacht, um so es sind einmal etwa acht Hallen und eben mit 2000 Aussteller verlierst du echt einmal ein bisschen. Und jetzt irgendwie bis am Sonntag bin ich schon dort gewesen, habe schon ein paar Sachen gesehen, Montag dann an die Messe und etwa wirklich am Dienstag Nachmittag, ich habe es fast aufgegeben und dachte, okay, boah, es ist unfassbar viel Zeug und es ist alles ein bisschen lame. Dann bin ich so irgendwie beim Huawei-Stand vorbeigelaufen und dann haben die zwei neue Tablets ausgestellt. Dann habe ich so gedacht, ja, easy. Dann bin ich so bei ihnen ums Eck und dann hat es wirklich das eine Tablet, so ein 13-Zoll-Tablet, MatePad Pro 13.2, glaube ich, heisst es. Und sie haben es einfach auf eine Staffelei gestellt. Und ich muss sagen, da allein schon ist natürlich so ein bisschen ein Eyecatcher. Du denkst, ah, okay, sie haben einen Fokus, der mich interessiert vor allem. Und wenn ich dort hergelaufen habe, dachte ich, ah, geil, sie haben den neuen Stift auch schon dort. Wo es neu lanciert haben, kannst du also quasi selber ein bisschen die künstlerisch verwirklichen. So. Und dann bin ich auch so ein bisschen hergegangen und dachte, easy, perfekt, dann kann ich mal ein bisschen ausprobieren, ob es endlich ein Android-Tablet gibt, wo so ein bisschen ein iPad-Ersatz ist. Das ist das, was ich mal ein bisschen suche, weil Android hat meistens auch schon von der Software her irgendwie keine spannenden Apps, die du kannst zeichnen oder die einfach irgendwie nicht so intuitiv sind. Und irgendwie hat Huawei hat ja eigentlich so ein bisschen in Europa das Problem, dass weniger Google Services und so Sachen haben. Also du kriegst die Apps, die bei uns kriegst, nicht unbedingt alle. Aber sie haben eine eigene App drauf gehabt zum Zeichnen. Mojang Paint. Und ich habe das vorher noch nie gesehen oder so. Ich habe gefunden, ah, sieht noch, also sinnvoll aus. Und vor allem irgendwie kommt man daraus, was die App alles kann. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen rumkritzeln, haben mir nichts dabei gedacht und haben mich eigentlich ziemlich schnell verloren. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und irgendwie so, ich weiss gar nicht, nach 15, 20 Minuten oder so ist dann so einer zu mir hergekommen. Hey, sorry, könntest du mich echt porträtieren?
Und nein!
Ich so, hey, habe ich irgendwas geil verpasst oder so? Und dann habe ich so gedacht, ja, easy, da hat es einen Stuhl, hock die an, ich garantiere für nichts, aber ich probiere es aus. Dann weiss ich gerade, was das Programm alles kann. Dann ist er hergekökelt und ich so am Malen. Und dann hat er so gesagt, hey, drüll dich mal um. Dann habe ich so hinter mir geschaut und dann siehst du auch so 15 Leute mir am Zuschauen, am Füttern, nein, am Filmen. Dann ist noch einer hergelaufen und hat mich interviewt. Ich glaube, die haben das Gefühl, ich arbeite dort. Ja, und wie ist denn dein Name und was ist denn das für ein Programm, das ihr da verwendet und wo da auf dem Tablet ist und so? Kann ich da mit deinen Artikel reinnehmen? Das war ganz lustig. Und dann wirklich haben die Leute angefangen anzustehen und fragen, ja, kannst du mich echt auch noch porträtieren? Das ist wirklich ein bisschen
ausgeartet. Und Huawei hat gedacht, ah, wir Idioten, Mann, suchen wir einen Scheiss-Tablet zu vermarkten.
Ja gut, sie haben ja, ich meine, so den Grundbaustein haben sie ja schon mal geleitet.
Ja, schon, also Huawei hat... Sie hat eine wie die ich gebraucht, die einfach die Leute porträtiert auf dem Teil.
Ich habe sie hätten einfach können Künstler anstellen können. Ja. Perfekt gewesen, ja.
Beste Testimonials, oder?
Ja. Ja, hey, ich habe dank dem mit der PR-Dame, die heisst übrigens auch Michelle von Huawei Deutschland, die ist auch ein bisschen für die Schweiz zuständig, die hat ihn dann natürlich mitbekommen. Und dann hat sie hohe Freude gehabt und am Team gezeigt und so. Also das heisst, vielleicht habe ich ja sogar schon mal ein bisschen Chance, um das Tablet vorab zu testen. weil da kommt jetzt dann. Ja, also das war wirklich ein sehr amüsantes Erlebnis gewesen. Und der Jan hat mich natürlich dann irgendwie nach 2 Stunden müssen auflesen. Und dann hat die Leute gefragt, ey, aber bist du denn morgen auch da? Weißt du schon, beim morgen wieder? Also, ich fall, eigentlich hätte ich schon anders an zu tun.
Hast du eine Rechnung schon geschickt? Huawei?
Ja, Gott.
Ja, das müsste ich unbedingt machen. Oder sagen ja, also für so ein Tablet die Gegenleistung.
2 Stunden bin ich dort gewesen, ja. Auf einen Stundenlohn.
Ja, also ich glaube, mit dem haben sie sehr viel Werbung bekommen.
Ja, jeden Fall.
Das haben sie ja früher auch gemacht. Oder früher hast du schon mal die neuen Devices gerade schon gut im Weg gehabt, wenn du aus der Halle rausgelaufen bist.
Ja, im Fall in dem sind sie damals ein bisschen spärlicher gewesen, ja. Tatsache.
Ja,
also
ja,
das ist super gewesen von Honor. Habe ich einfach, wie heissen die, so Hemdknöpfe, die du kannst selber antun, so Silber. Kannst auch also denke ich, super.
Manschettenknöpfe.
Ja, Manschettenknöpfe, genau. Danke vielmals. Die haben es verteilt.
Wow. Immerhin. Ich hätte schon so einen Smart-Mann verwartet.
Ja, es hat einfach wieder mal gezeigt, dass es wahrscheinlich einfach so einen 2%-Anteil an Frauen hat und denkt, halt, ah komm, schieß auf
die. Gut, ich hätte ehrlich gesagt auch keine Verwendung für Manschettenknöpfe.
Ja, wahrscheinlich die wenigsten. Aber
an einem, Art, an einem Hemd habe ich das, glaube ich, irgendwie.
Ja. Aber ist die auch noch Huawei-branded gewesen? Oder?
Nein, es war von Honor gewesen, aber ja, es war Honor-branded gewesen. Sie haben so Honor und umgeschrieben, ganz fein. Ja, willst du haben? Da ist das Must-Have vom Jahr eigentlich.
Okay, vielleicht so schnell abschliessend, ist noch irgendwie etwas geblieben, weil ich habe natürlich nur auf den euren Artikel vor allem so das ganze gerollte Displays gesehen, wo einfach irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist einfach so ein Gag seit eh und je.
Es sind alles immer sehr viele Konzeptsachen, oder, um die Leute ein bisschen catchen. Hey, also ich finde, es ist vor allem schön, wenn du dort bist, dass du einfach mal so ein bisschen die Menschen hinter den Geräten kennenlernst. Hm. Also einfach mal so ein bisschen alles, was potenziell spannend ist, wird von den Leuten gezeigt und erklärt und was für Arbeit dahinter steckt. Das finde ich immer mega spannend. Und vor allem, dass du einfach überall ein bisschen kannst, wie so aus einem riesigen Sortiment, einfach mal alles anschauen. Und dann siehst du eben genau wie das Huawei-Tablet so, hey, das ist eigentlich noch spannend. Und sonst siehst du immer nur so die technischen Daten und bist so, ja, es sieht speziell aus, will ich nicht. So hast du wirklich auch gerade für zum Gerät testen später, hast du einfach gerade schon mal so ein bisschen eine Aussicht und weißt, was alles kommt und spannend ist. Ja.
Cool. Ja, dann bin ich gespannt zumindest auf das Tablet dort und mal schauen, ob dann wirklich das bei dem AI mal langsam dann etwas kommt, wo dann auch
wirklich ja, ich sage, probiert es einfach ein bisschen aus, weil dann haben sie ein bisschen Daten und können aus dem lernen.
Das ist jetzt eine gute
Ansage. Was ich da so apropos, ich weiß so gar nicht, wie das genau funktioniert, aber es gibt ja beim PC gibt es von Windows schon länger das Auto-HDR. Es funktioniert ja vermutlich auch irgendwie... Ich weiß nicht, was dort, ob dann auch ein AI im Einsatz ist oder so. Jedenfalls Nvidia hat das jetzt auch bei der neuen Grafik, bei den RTX-Grafikkarten. Und was ich aber dort noch geil finde, du kannst das dort mit ihrem Overlay kannst du das ein- und ausschalten. Im Game direkt. Dann siehst du es gerade.
Ah!
Das finde ich voll geil. Das ist echt cool, ja.
Dann siehst du wirklich den Effekt und es hat nochmal so ein... Irgendwie knackter Name. RTX, Reflex, Fokus, schieß mich tot. Irgendwie so. Wo irgendwie die Farbe blablabla besser macht. Und das kannst du aber wirklich auch so einstellen, oder? Und so Sachen finde ich noch geil, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob das eben, das auch mit AI, aber es geht ja irgendwie ein bisschen in die Richtung. Es macht irgendwie künstlich dein Bild besser. Aber ich finde immer geil, wenn du kannst direkt vergleichen. Sonst ist es ja schon einstellen, okay, anschauen, Game abstellen, neu starten und dann, wie hat es vorher ausgesehen? Ich mache mal einen Screenshot. Never mind. Etwas, was definitiv schön aussieht, das haben wir in der Spielecke. In der Spielecke auch, ja. Aber im Big Screen haben wir etwas ganz Schönes. Play the Park Towns.
Film und Serie auf Big Screen.
Dune Part 2 haben der Luca und der Flo gesehen, haben recht Sitzfleisch gebraucht für den Film, he?
Ich glaube schon.
Ja, doch.
Ich glaube schon. Der Luca hat sich voll gewöhnt, um einfach überall 3 Stunden reinhauen.
Das ist nicht mein erster und nicht mein letzter.
Der Flo hat jetzt schon immer noch Hornhaut am Fiddeln.
Ja, genau. Und eine Spenderblase brauche ich auch. Es ist so die letzten 15. Ja, ich habe mir nicht überlegt, das ist ja in der Schweiz immer noch relativ häufig so, dass du halt noch Pause hast. Aber bei der Pressevision logischerweise nicht. Und wenn denn das fast ein 3-Stünder ist, oder das sind 168 Minuten gewesen. Hey, die letzten 10 Minuten sind hart gewesen, muss man sagen.
So, hast du auf den Becher
kill him already.
Hast du auf den Becher geschillt, um
oh,
jetzt,
nein.
Muss ich jetzt ein bisschen.
Ja.
Aber ja.
Aber hat sich gelohnt.
Absolut hat sich's gelohnt. Also, ich glaube, so viel kann man schon vorweg sagen, dass Dune Part 2 nicht einfach nur die Verfilmung vom bahnbrechenden Science-Fiction-Roman aus dem Jahr 1965 von Frank Herbert ist, sondern wirklich ein Meilenstein vom Science-Fiction-Kino, ein visuelles Meisterwerk und eins, wo aber auch seine Charaktere nie aus den Augen verliert. Im Gegenteil, ich fange mal schnell an mit ein bisschen, um was es geht, beziehungsweise eben Dune läuft im Kino seit heute, am 29. Februar, geht 168 Minuten und ich glaube, Flo, du stimmst mir zu, es hilft definitiv, wenn man Part 1 noch mal gesehen hat vorher.
Unbedingt.
Nein, also ja,
unbedingt.
Keine Zeit.
Aber in Part 1 ist schon so lange her, irgendwie vor 3, 2 Jahren.
3 Jahre.
3 Jahre eben, gell, schon.
Ist das gut? Ja, das ist
gut. Was? Nochmal?
Was ich eben auch finde, ich meine, es kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass ich jetzt einfach in dieser Firma arbeite, aber mich dunkt auch, das Gewesen um den Film ist jetzt viel, viel grösser. Also ich kenne einen Haufen Leute, die super hyped sind auf das Dune Part 2 und der Part 1 aber gar nicht gesehen haben. Und ich so, wieso heisst das eigentlich Part 2? So, ja, weil es ein Part 1 geht. Ah, no shit. Und das jetzt noch, wenn nachschauen. Und es hilft beim Verständnis von der Story, ganz egal, ob man Dune grundsätzlich kennt und den Film gesehen hat oder sogar das Buch gelesen hat oder so, hilft es nochmal rekapitulieren. Es sind so ein paar Eckpunkte, wo, wo sonst einfach unklar sind.
Genau.
Das ist ja eh schon eine komplexe Story, muss man ja dazu sagen, oder? Glaub, wie alle die Fantasy.
Ich bin bekannt dafür, alles zu lesen und immer alles zu verstehen. Also schau auf das mal weiter. Was ist Motto?
Genau, also in Part 1, wer Part 1 noch nicht gesehen hat, wir besprechen jetzt Part 2. Part 1 ist 3 Jahre her. Müsst ihr jetzt halt schnell skippen? Ich mach schnell eine kleine, wie hat Part 1 aufgehört? 3, 2, 1. Er hat nämlich damit aufgehört, dass das Haus Atreides verraten, hintergangen und fast komplett ausgelöscht wurde. Früher war es noch eines der mächtigsten Adelshäuser der Galaxie, die vom Imperium kontrolliert wird. Heute lebt aber nur noch der junge Paul Atreides, gespielt vom Timothée Chalamet. Und er muss sich in einer Wüste verstecken, die so tödlich ist, dass nicht mal die hartgesottene Harkonnen sie betreten. Die Wüste befindet sich nämlich auf dem Planet Arrakis und das ist dort, wo Spice gewonnen wird. Das ist nicht einfach nur eine Droge, sondern die wichtigste Substanz vom Universum, die nicht nur menschliches Leben verlängert, sondern überhaupt interplanetare Reisen möglich macht. Und wer darum Arrakis kontrolliert, der kontrolliert auch Spice und hat damit mehr Wohlstand, als man sich vorstellen kann. Und genau das ist im Haus Atreides zum Verhängnis geworden. Zu dem Zeitpunkt sind sie nämlich Verwalter von Arrakis gewesen und dann ist genau das Haus Harkonnen gekommen und hat den Planet für sich beansprucht. Aber der eine Überlebende, der Paul Atreides, der bleibt nicht untätig, verborgen unter den einheimischen Fremen, im Wüstenvolk von Arrakis, wird er wie der Ex-Kronprinz sozusagen rasch zum militärischen Anführer, Messias und Heilsbringer. Nur, da ist noch mehr, er hat Visionen, immer wieder. Er sieht Tausende von Schlachten, Millionen von Toten und Milliarden von ins Chaos gestürzten Leben und befürchtet, dass sein Verlangen nach Rache für den Untergang von seinem Haus genau den heiligen Krieg auslöst, wo auf Arrakis seit Generationen prophezeit wird mit ihm an seiner Speerspitze.
Genau, so. Der Teil ist jetzt aber eigentlich schon Teil 2, oder? Weil Teil 1 hört ja auf, indem er die einfach trifft, das Wüstenvolk. Und dann schaut er ein bisschen, dann sieht er noch so einen Raketenwurm. Oder wie heisst es dort?
Sandwurm.
Sandwurm. Okay, muss sagen. Ich glaube, man muss noch kurz etwas anfügen. Das ist jetzt Teil 1. Also, wer das noch nicht gesehen hat, kann sich jetzt wirklich nicht mehr über Spoiler beschweren. Die Kontrollen über das Spice ist ja eigentlich eine Falle, oder? Also, es hat ja, das Haus Harkonnen hat ja die Kontrolle über das Spice am Anfang von Teil 1. Und dann beschließt der Imperator, die Kontrolle im Haus Atreides zu übergeben. Aber das ist eigentlich von Anfang an eine Falle, weil der Imperator eigentlich die Macht und Kraft von Haus Atreides fürchtet. Und sie dann dort eigentlich dieser Wüste aussetzt und auch wirklich von Anfang an eigentlich zum Misserfolg verdammt ist bei der Ernte von Spice. Und die werden ja dann von Haus Harkonnen angegriffen. Also das ist so, also ganz, ganz bewusst so eingefädelt, damit man dem Haus Atreides ein bisschen die Macht und Kraft nimmt, weil der Imperator, der einem anderen Haus angehört, Angst hat, dass die noch hat alles übernehmen.
Ja, sie unterstützen sie ja dann auch so indirekt. Der Imperator.
Genau. Der Imperator will eigentlich das Haus Atreides zerstören, aber kann das nicht direkt machen, weil das sonst all die anderen Adelshäuser in Aufruhr versetzen, wenn da der Imperator höchstpersönlich in die Machtgefüge eingreift. Darum tut er quasi alles hinter dem Vorwand machen, dass Harkonnen er zuerst Arrakis wegnimmt und Harkonnen dann kommt, um sich wieder zurückzunehmen, unterstützt von der Armee vom Imperator, aber das darf ja niemand erfahren. Das ist so Part 1, die Sardaukau. Und Part 2 setzt halt wirklich nahtlos dort an und das ist wirklich sicher eine der schwierigsten Herausforderungen, die man sich vorstellen kann, überhaupt Dune zu verfilmen, weil das ist wirklich mehr als ein Sagen. Das ist ein unheimliches, monumentales Epos, wo eben nicht nur komplexe Themen wie Kolonisation, Ausbeutung, Revolution, religiöse Erlösung und so weiter behandelt, sondern es geht wirklich so auch ein bisschen um den immer wiederkehrenden Kampf um Ressourcen. Und ob es jetzt in unserer Welt das Erdöl ist oder in der Welt von Arrakis Spice oder auch wo in einer Zukunft spielt, tausende Jahre von unserer heutigen entfernt, das ist so ein bisschen das Grundthema. Und dass der kanadische Regisseur, eben der Denis Villeneuve, genau der richtige Mann für die Aufgabe ist, das ist, hat eigentlich schon nach dem fantastischen Part 1 festgestanden, aber Part 2 ist, glaube ich, jetzt wirklich einfach nochmal die ultimative Bestätigung davon. Der Villeneuve hat nämlich schon als 14-Jähriger davon geträumt, Dune zu verfilmen, nachdem er das erste Buch damals gelesen hat, 1965. Und er hat damals gesagt, also es gibt ja insgesamt 6 Bücher, und er hat gesagt, das erste Buch, das ist für ihn eine Offenbarung gewesen, das ist genau seine Welt gewesen und für ihn bis heute noch eine grosse Inspirationsquelle. Und er hat sich halt damals als 14-Jähriger nicht wie all die anderen Rich Kids in der Gegend können eine eigene Filmkamera leisten, um im Garten einfach mal ein bisschen drauf losfilmen. Darum hat er halt einfach ganze Sommer durch Storyboards zeichnet und sich den Film in seiner Fantasie komplett ausgemalt, wie der würde aussehen. Und ja, jetzt irgendwie, was sind wir, 60, 50, 40 Jahre spät, Matti und ich.
Er hat nicht 1965 gelesen im Jahr.
Ja, wahrscheinlich nicht, genau. Wahrscheinlich schon ein bisschen später.
Aber auch nicht wahnsinnig viel später. Oder?
Auch nicht wahnsinnig viel später, genau. Und ja, und man merkt einfach, dass der Villeneuve die Welt versteht, wie kein zweiter, eben überhaupt die Intuitionsbuch, das erste Buch auf 2 Filme aufzuteilen. Das ist gewagt, weil wirklich in der ersten Hälfte vom Buch passiert irgendwie alles und nichts. Und aus dem einen Film zu machen, mit Anfang, Mitte, Schluss, das weiss ich damals schon vor 3 Jahren, habe ich auch schon ein bisschen kritisiert, ist mir nicht einfach gefallen, das zu verstehen. Aber es wäre sonst einfach nicht möglich gewesen, die unglaublich komplexe und vielschichtige Welt, ja, angemessen unterzubringen, um alles irgendwie in einem Film reinzustopfen, der dann 2,5-3 Stunden geht, dann wäre einfach zu viel verloren gegangen und dann hätte Dune wirklich einfach enorm an Gewicht verloren. Aber das ist jetzt ja genau nicht passiert. Wir haben Part 1 und wir haben Part 2 und ja, Part 1 ist, ich habe noch mit dem Flo besprochen, ist mehr so Exposition und Worldbuilding, also das Erschaffen von dieser Welt zu erklären. Und Part 2 ist
ganze
für mich...
ganze Prämisse eigentlich.
Ja, genau. Und Part 2 ist unheimlich character-driven, sagt man auf Englisch, also von den Charakteren antrieben. Es ist wirklich, der erste Teil hat quasi die Schachfigur in Position gebracht und der zweite Teil erweckt sie zum Leben, oder Flo?
Das kann man wirklich, das würde ich auch so bestätigen, auf jeden Fall. Und es gibt eben, ohne zu, es gibt auch eine unglaubliche, also gut, wenn man die Bücher gelesen hat, weiß man ja, was passiert. Aber es gibt, es ist, während dem ersten Teil tatsächlich, für das er so lang ist, wenn es am Schluss musst zusammenfassen, eigentlich ein paar wenige Schlüsselszenen eigentlich gibt, passiert im zweiten Teil unglaublich viel. Also inhaltlich auch. Also es ist wirklich, Das hat mich noch fasziniert, also, weil ich halt die Bücher nicht gelesen habe.
Ich würde sagen, haben die Bücher gelesen, weil also ich habe nur also das erste angefangen und es ist ja ein riesen Schinken und ich hasse es, um so Bücher zu lesen und einfach so viel nehmen und du musst mega draus, also es ist sehr verwirrend.
Hey, ich habe damals eben nach dem ersten Film, nach Part 1, habe ich das Buch gelesen und das hat mir mega geholfen, den Film gesehen zu haben, um das irgendwie, weil der Frank so, Herbert oder? Ist wirklich so die Antithesis zu J.R.R. Tolkien, wenn man es mit Herr der Ringe vergleicht. Oder? Also, die beiden werden mega verglichen, weil beide Dune in der Science-Fiction, auch wenn es Science-Fiction-Fantasy ist, und Lord of the Rings in der High-Fantasy, sind ja mega, mega, soll ich sagen, also die Mütter fast von ihrem Genre, wo das Genre mega, mega beeinflusst haben. Und was aber der Tolkien macht, ist, er beschreibt alles, und zwar bis ins kleinste Details. Wenn es irgendwie, da gibt es zu essen, und dann tut er 3 Seiten lang was gibt's dort beschrieben. Und währenddem sie essen, haben sie dann ein Liedli angestimmt und dann haben wir 3 Seiten das Lied, das er erzählt und alle Charaktere sind, so die meisten sind sympathisch und nahbar und so weiter. Und Frank Herbert ist das pure Gegenteil. Er beschreibt fast nichts in seinem Buch. Es ist irgendwie, also er beschreibt viel und gleichzeitig irgendwie nichts. Man muss sich mega vieles selber vorstellen und ausmalen, wie es aussieht, wie es funktioniert. Wenn
er ist weniger. Ja.
Ist wirklich das Minimum. Und das macht das Buch auch so schwer verfilmbar, oder? Der David Lynch ist, wann ist das gewesen, 80er Jahre oder so. Ich würde jetzt nicht unbedingt gescheitert sagen, vielleicht damals gescheitert, heute hat der Film seine Verfilmung ja doch irgendwie Kultstatus, aber es ist huere schwer, das Buch auf irgendwie Film zu bannen. Und ich finde, der Villeneuve versteht mega gut, vor allem jetzt in dem Part 2, wann muss er am Buch, also wann muss er am Buch wirklich Satz für Satz treu sein und wann darf er abweichen. Und das sieht man vor allem im Charakter von der Chani, oder Khan, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig,
ob es Zendaya,
Chani, oder? Das ist die von der Zendaya gespielt wird. Genau. Jetzt ohne zu viel Spoiler, im Buch ist sie Tochter vom Stilgar, oder? Und also dem Anführer von der einen Fremen, die man schon sieht im ersten Teil. Und,
also von der Verdeikin.
Im sorry, Film.
Sorry, wenn ich die ganze drei plaudere. Ja.
Ja, nein, sag doch, sorry, was schon? Sind sie doch schon,
also ist der Anführer. Ja.
Also Chani ist Tochter vom Stilgar, der eben einer von den Anführern ist, und im Film ist es zum Beispiel nicht. Also das heisst, sie nimmt den Paul nicht einfach unter ihre Fittiche, wie man im Trailer schon sieht, einfach weil es ihr Vater ihr befiehlt und sagt, du musst dich um die jetzt kümmern und um in unsere Brüche und alles einführen, sondern sie macht das aus anderen Gründen, persönlicheren Gründen, meiner Meinung nach auch ein bisschen nachvollziehbarere Gründen, und das sorgt für neue Spannungsmomente, die es so im Buch nicht gegeben hat, und das sorgt auch ein bisschen, dass ihr Charakter ein bisschen akzentuiert wird und nicht einfach nur zur Exposition da ist, um zu erzählen, was da passiert oder warum Fremen so ticken, wie sie ticken, sondern sie hat wirklich ganz andere oder viele, wie ich finde, vielschichtigere Dynamik mit dem Paul. Und das ist etwas, wo der Villeneuve und Zendaya schon im Vorfeld in Interviews diskutiert haben und wo die Leute dann schon gesagt haben, oh nein, Hollywood muss da jetzt wieder sich irgendwie Progression und Inklusion und so weiter auf Fahnen schreiben und fängt an von Sachen ändern, die eigentlich gar nicht ändern gehört. Aber
ja, die Frau muss wieder unabhängig
sein. Ja, die Frau muss wieder und so weiter. Oder? Aber in dem Fall macht es wirklich einfach Geschichte besser, weil wir haben mehr Menschen, es ist nahbar, es ist menschlicher und eben.
Und was sich daraus
ja.
Und was sich daraus auch ergibt, ist wirklich, dass man, dass die der Aberglauben oder der Glauben an die Prophezeiung von Lisan al-Ghaib noch mehr ins Zentrum rückt.
Ja.
Ich finde, es hilft ungemein, dass eben die Chani nicht einfach Tochter ist vom Stilgar und einfach macht, was er ihr sagt, sondern so ihren eigenen Kopf hat und auch entsprechend nicht an die Prophezeiung glaubt und halt so ein bisschen die Agnostikerin oder Atheistin ist und so. Das macht auch den Charakter noch vielschichtiger und spannender und man befasst sich dann auch mit dem. Es ist,
aber es klingt einfach auch ein bisschen moderner, auch nicht woke in dem Sinn, sondern einfach auch so, dass auch irgendwie eine eigene Meinung da ist und dass man nicht irgendwie immer so pariert, wie man da früher noch viel mehr hätte müssen. Also da ist auch ein bisschen näher fürs Publikum dann auch.
Mega. Und es hilft einerseits, sie als Charakter noch ein bisschen greifbarer zu machen, es hilft aber auch, dass Story um den Glauben an den Lisan al-Ghaib enorm.
Ich glaube, wir haben das gar nicht erklärt, aber der jetzt habe ich seine Hauptfigur, wie heißt er?
Der Paul Atreides.
Er ist wie so, es gibt einfach die Prophezeiung, dass es da so einen Auserwählten wird geben und
genau.
Die Vermutung ist jetzt einfach, dass es er ist und dass auch im Buch und so kommt das relativ früh schon. Also eigentlich ist es relativ früh klar, dass er ist, weil er ist die Hauptperson und so laufen einfach die Filme, oder? Und genau das geht es dort, weil ja grundsätzlich kommt ja die Prophezeiung auch vom Fremen-Volk. Und darum, genau. Dass es dann wie so ein Nussstehender ist eigentlich dann im ersten Moment eine Überraschung.
Genau.
Aber sonst, so über das Ganze gesehen, was ist denn so begeistert gewesen, aber was ist ja so der Kern davon? Also weißt, irgendwie im ersten habe ich das Gefühl gehabt, was ich mega geil gefunden habe, ist einerseits die unglaublich geile Inszenierung. Oder? Das hat einfach ausgesehen wie nichts anderes. So wirklich Science-Fiction-Film, wenn ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe, mit einfach Sound, hey, wirklich da kommst du gerade Hühnerhaut drüber. Richtig geil.
Ja, gut, wo Hans Zimmer draufsteht, ist halt Hans Zimmer drin. Geil, ja. Fast einfach.
Überhaupt nicht. Und in dem Stil geht es auch wirklich weiter. Also rein inszenatorisch ist auch Part 2. Ich finde das sogar noch besser als Part 1. Das ist auch wieder der Kameramann, der Greg Fraser, der schon beim ersten Teil dabei war, der übrigens auch bei The Batman Kamera gemacht hat, der hat einfach ein wahnsinnig geiles Auge, finde ich, für mega spannende Perspektive. Und der Denis Villeneuve gleichzeitig hat mega das Auge für die Totale. Weißt du, so wenn die grossen Aufnahmen, wo du alles siehst, das ist nicht einfach flach. Und das ist immer irgendwie eine spannende Perspektive. Und dann dazu noch Hans Zimmer sein Soundtrack. Und es ist wahnsinnig. Also wenn der Paul zum Beispiel, das sieht man auch im Trailer, lernt, Sandwürmer zu reiten das erste Mal, das ist, glaube ich, etwas vom Beeindruckendsten, was ich jemals im Kino gesehen habe. Das sieht so verdammt geil aus. Und auch später. Also es ist wieder ein Augenschmaus. Also einfach nur das mal halt mit deutlich mehr Substanz, wie ich finde, als noch Part 1. Und ich habe Part 1 eigentlich schon mega geil gefunden, einfach fürs Worldbuilding. Das hat am Anfang eben nicht so. Und dann irgendwie beim zweiten, dritten Mal schaue ich von das viel mehr fühlen, dass das irgendwie auch geil ist. Aber jetzt im Part 2 hast du wirklich auch noch die Substanz dahinter. Warum passiert was? Warum soll es mich da überhaupt kümmern? Warum sollte mich der Paul kümmern? Der Paul ist so der, eben wie im Buch, der zwiegespaltene Charakter. Er ist irgendwie der Hoffnungsträger von einer ganzen Kultur, wo er fürchtet nicht Kontrolle über seine hellseherischen Fähigkeiten zu verlieren, dass dann alles ausartet, sondern im Gegenteil, er hat Angst, die Kontrolle zu gewinnen und damit genau das einzuleiten, was er eigentlich gar nicht will. Und das ist wie die Frage ist wie so, kann er den Heiligen Krieg überhaupt noch verhindern oder versucht er sogar aus den richtigen Gründen, trifft er dann am Schluss die falschen Entscheidungen, die den Krieg genau herbeiführen? Oder ist nicht alles schon aufgleist und er kann es eigentlich nur noch vielleicht weniger schlimm machen, als es schon kommen wird und so. Das sind, finde ich, mega, mega spannende Themen für ihn als Hauptfigur, für den Protagonist, wo uns durch den Film treibt. Und eben dann halt mit den Nebencharakteren, mit seiner Mutter und so weiter. Man könnte wirklich stundenlang über den Film reden. Es ist ein wahnsinnig, es ist meiner Meinung nach wirklich ein so viel besserer Film als Part 1. Und Part 1 habe ich schon fantastisch gefunden.
Hey, noch eine Frage. Also, ich habe das Buch auch gelesen. Mich hat im Buch gegen Schluss ein bisschen verstören, weil einfach das Ganze mit dem Glauben und die ganze religiöse Geschichte. Irgendwann ist es wirklich, habe ich gefunden, hey, können wir jetzt einfach mal losziehen und den Huren Krieg anfangen? Weil einfach, es ist wirklich nur so esoterisch geworden. Das hat mich wirklich gegen dich ein bisschen verstören. Ich habe ein sehr gutes Buch gefunden, aber am Schluss hat sich das ein bisschen gezogen, irgendwie so, wirklich. Und ich habe jetzt aber nicht den Eindruck gehabt, im Film, du hast natürlich irgendwie dann trotzdem also mit 5-6 Stunden immer kürzer als ein Buch.
Ja, ja. Also, der Denis Villeneuve hat Part 2 mal als Kriegsfilm bezeichnet. So weit würde ich definitiv nicht gehen. Es ist immer noch ein ruhiger Film. Es ist jetzt nicht der Pacing von einem Soldat James Ryan, was weiß ich, Landung an der Normandie. Hat schon seine Momente, aber grundsätzlich ist es immer noch eher ein langsamer Film, vergleichsweise. Er ist aber deutlich weniger esoterisch als im Buch. Und das, weil es wahrscheinlich einfach gar nicht möglich ist, die ganze Gedankenwelt von Paul, wo im Buch, wie er mit seiner hellseherischen Fähigkeit, wo er fast schon ein neues Bewusstseinsstufe erreicht, wo irgendwie gar nicht mehr menschlich ist und so Zeugs. Also, das ist alles
sehr
irgendwie
abstrakt.
Ja, sehr, sehr abstrakt. Also, ich weiss genau, was du meinst mit dem ganzen Esoterischen. Und das ist im Buch viel stärker als im Film. Ich glaube, weil es einfach im Film erstens schwierig ist, das irgendwie darzustellen, visuell, was dort passiert. Ja. Und andererseits, es braucht es auch nicht, er geht nicht so weiter. Der Wind tut er ein bisschen, es geht schon ein bisschen in die Richtung, aber nicht so stark wie im Buch. Also dort tut er ein bisschen abtunen, was das betrifft. Aber ja, also es ist jetzt nicht so, dass der ganze Film ein einziger Kriegsfilm ist und so. Also das, dort durch bleibt der Story vom Original schon auch noch treu, der Denis Villeneuve.
Geil. Kommen Sie Top-Filme vom Jahr für euch?
Ja, definitiv.
Auf jeden Fall. Also es ist, ich kann ganz einfach, ich meine, unsere Hörer und Hörerinnen kennen mich vielleicht nicht so gut, aber ich kann euch nur sagen, ich bin absoluter Fantasy- und Sci-Fi-Noob und ich bin auch gar kein Fan, mit ganz wenigen Ausnahmen, so Star Wars und so. Und wenn mich ein Film so fesselt, dann, wenn er nur so ein bisschen etwas anfangen könnte mit Science Fiction oder mit Fantasy oder mit beiden, dann auf jeden Fall schauen. Also das ist so. Ja. Und ich bin jemand, der bei Lord of the Rings regelmäßig einschläft. Also einfach just saying.
Da kenne ich, obwohl ich es halt.
Der hat länger. Ja, geil. Cool, läuft ab heute. Respektive, er ist eben gestern gelaufen. Ich hätte gestern schauen können, aber eben. Hätte ich anders müssen schauen, wo einfach langweilig war. Und genau, gehe ich den morgen und bin gespannt. Freue mich drauf. Dann haben wir ja noch etwas anderes geschaut. Der Luca hat schon 2 Folgen gesehen. Ich habe es noch geschafft, die erste zu schauen. Also zwischen dem Match müssen reinquetschen. Und zwar Shogun, die neue Apple TV-Serie.
Achtung, nicht Apple.
Ah, ist nicht Apple? Ich habe gedacht, das ist von. Der Trailer ist irgendwie. Ist nicht Apple gestanden.
Wo genau, läuft's denn? Ist auf Lauf bei uns auf Disney Plus und ist FX.
Ah, FX, genau.
FX, weiß nicht, wie man so spricht. FX.
Okay. auf Disney Plus. Ah, okay, cool. Und ja, komm, du sagst du mal kurz zusammenfassen, um was es dort geht.
Ja, genau, schon gut zusammenzufassen. Das ist fast schwieriger als Dune Part 2 im Fall, ich gefunden. Ich habe es mir irgendwie probiert, irgendwie so probiert, setting the stage sozusagen. Also eben, wie gesagt, Shogun spielt im Jahr 1600 in Japan, wo die politische Anspannung förmlich zu greifen ist. Grund dafür ist der Tod vom militärischen Führer Taiko Toyotomi Hideyoshi, wo das Land nach einem jahrzehntelangen Krieg endlich mal für eine kurze Zeit hat können vereinen unter einem Friedensbanner. Und der hat zwar ein Erbe hinterlassen, aber einer, der eben noch ein Kind ist und damit noch zu jung ist, um an seiner Stelle zu herrschen. Also hat der Taiko vor seinem Tod bestimmt, dass ein Rat von Regenten, 5 sogenannte Bushos, wo je für eine grosse Region von Japan stehen, das Land an seiner Stelle verwaltet, bis sein Sohn volljährig ist. Aber kaum ist der Taiko tot, gehen das Rankenspiel los, weil die Bushos, die je von der Stärke von ihrer eigenen Samurai-Armee überzeugt sind, denken nicht daran, das Land mit den anderen zu teilen oder sind einfach so zu überlassen. Und weil aber doch einer alleine im Krieg gegen die anderen 4 zusammen nicht einfach bestehen können, muss man noch warten mit dem offenen Krieg. Und darum gehen zuerst mal die politische Schachspiele los. Und das erste Ziel von dem Rat ist der Busho Yoshi Toranaga, meisterlich gespielt vom Hiroyuki Sanada. Und der soll quasi von seinem Amt enthoben werden, damit er sozusagen zu freiwillig wird für die anderen. Aber der Toranaga selber, der hat auch noch ein Ass im Ärmel, nämlich der Engländer der John Blackthorne. Der wird mit sehr, sehr dreckiger Zunge vom Cosmo Jarvis gespielt. Und der Blackthorne ist eben nicht nur einfach der erste Engländer in Japan, sondern hat zusammen mit dem Busho Toranaga dort auch gemeinsame Feind, nämlich die portugiesische Katholiken. Und während in Japan eben noch die Ränkenspiele erst am Anfang sind, ist ja die ganze westliche Welt schon lange in einem Glaubenskrieg mit drin, und wo Katholiken gegen Protestanten kämpfen. Und während eben bis jetzt nur portugiesische Handelsmänner den Weg auf Japan gefunden haben, ist jetzt zum ersten Mal auch ein protestantischer Engländer dort gelandet. Und der Toranaga sieht dadurch einen Ausweg, weil wenn er den Blackthorne geschickt einsetzt, dann kann er eben Zwietracht unter den anderen Regenten schaffen, die teils zum Katholizismus schon konvertiert sind, teils nicht. Und so kann er sich zusammen selber ein bisschen Zeit verschaffen. Und ja, das ist dann das grosse, ich sage jetzt mal Achtung, Game of Thrones, wo da losgeht. Aber halt eben nicht mit dem isernen Stuhl als Ziel, sondern einem höchsten Titel in Japan, wo ein Normalsterblicher bekommen kann und wo ihn quasi zum Anführer vom ganzen Land machen würde, Shogun. Und damit haben wir auch schon den Titel, Roll the Credits.
Sehr schön zusammengefasst. Ja, genau, es ist ja, es basiert ja auf einem Buch, und so wie ich das verstanden ist es auch, ich habe es jetzt noch nicht nachgelesen, aber es ist auch das, was ich jetzt so oberflächlich verstanden von dieser Zeit, wie das dort war, oder? Die, bei dieser Zeit, wo Japan sich so im Umbruch befunden hat, wo eben, weil das ist ja so ein total geschlossenes Land gewesen, und ist er nachher auch später, weil ich habe gerade über Rise of Ronin, The Ronin, etwas nachgelesen, und dort ist ja offenbar immer noch relativ zu gewesen, das Land. Darum, vielleicht hat sich das auch wieder geändert. Aber eben einerseits, weil es noch gar keinen Westen entdeckt hat und eben genau die Portugiesen das natürlich wie so geheim halten, weil man dann irgendwie, damals ist halt die ganze Handel mit Asien und so, wer das natürlich als erstes gemacht hat, ist ja der, nimm ich an, du bist einfach, hast einzigartige Güter gehabt, so, oder? Was du gut für Geld gemacht hast. Hey, was ich mega geil finde, ist so History Porn. Also, es ist saugeil produziert. Ich habe jetzt ja nur eine Folge gesehen. Aber einfach, wenn Geschichtsserien gut sind, dann müssen sie richtig gut gemacht werden. Also, sie müssen einfach gut aussehen. Du willst nicht einen kack Greenscreen-Effekt ständig sehen oder einfach irgendwie lumpige Outfits. Hey, und ich habe gefunden, es ist von A bis Z so, es hat ein bisschen viel Grain drin, so ein bisschen körnig, aber es sieht huere cool aus. Also, weißt du, von diesen Schiffen, die kommen, wo so richtig.
Mega.
Mit dem kaputten Schiff, wo die ankommen. Du siehst den richtig an, die Leute, sie sind wirklich am letzten Hemd. Weißt du, die Segel sind zerrissen und sie sehen richtig kacke aus, weil sie halt irgendwie gehungert haben. Und dann eben das ganze japanische Gebiet, am Schluss von der ersten Folge siehst du Osaka, und es sieht huere cool aus. Die ganze Stadt. Und, also, einfach von den Kostümen, von den Schauspielern. Die reden dann auch alle Japanisch. Mega cool, authentisch gemacht. Das hat so einen coolen Vibe. Ist auch ist schon eben eine sehr erwachsene Serie, oder? Also, weißt irgendwie, du siehst, wo irgendwie gekocht wird oder mal ein Kopf abgehauen wird.
Lebendig
und so.
Kocht im Wasser, ja. Leckt und mir ist das
übel. Was die Sachen gemacht haben damals, ich habe es auch gedacht. Die Menschen sind einfach kaputt, Mann. etwas, was mich verwirrt hat, genau, der eine ist ein Engländer.
Ja, ja.
Und eben genau direkt die Zunge, genau, redet immer von den Savages und Barbaren. Weißt, ist so lustig. So typisch die Sicht von anderen Ländern sind alles Rassisten, Mann. Andere Nationen sind immer primitive. Und das ist geil, wenn du dann mal sieht, so, scheiße, die haben da auch Zivilisation. Aber genau, er ist Engländer. Dann kommt aber irgendeiner, der übersetzen soll, so ein Japaner. Mhm. Weil der Portugiesisch kann. Und dann redet sie Englisch miteinander. Bin ich völlig verwirrt. Haben sie das einfachheitshalber oder ist das ein Fehler? Ich bin nicht
rausgekommen. Du hast recht, es ist einfachheitshalber. Ich bin genau dort auch angestanden. Sie haben gesagt, holt dann Portugiesisch übersetzen und dann kommt ein Japaner, what do you want? Und so. Und ich dachte, wieso? Der Grund ist schlicht und einfach, wenn historisch betrachtet, eben wie gesagt, sind Portugiesen die Ersten in Japan gewesen und haben das jahrzehntelang eigentlich auch mehr oder weniger geheim gehalten, wie man überhaupt nach Japan kommt. Und in diesen Jahrzehnten haben sie versucht, Japan auch zum Katholizismus zu konvertieren zu lassen und sie haben halt ihre Sprache dort auch mega etabliert. Also in Japan, wenn du nicht Japanisch geredet hast, dann hast du Portugiesisch geredet. Und zwar wirklich von A bis Z. Also, und der Blackthorn, der dort ankommt, ist ja der einzige Engländer. Und wenn man, der Film ist schon, also die Serie ist ja schon, wenn es die Japaner unter sich sind, dann reden sie Japanisch miteinander, völlig akkurat. Aber wenn er jetzt noch akkurater wäre, dann würde es auch, wenn der Engländer, wenn der Blackthorn mit anderen Japanern redet, Portugiesisch reden. Also der Blackthorn selber, der kann natürlich in dem Moment auch Portugiesisch, weil er weiss, ich muss dort allenfalls auf Portugiesisch reden. Dann wäre aber die ganze Serie untertitelt. Dann gäbe es keinen Dialog mehr auf Englisch oder auf Deutsch, wenn man eine Synchronisation anschaut. Dann wäre wirklich die ganze Serie untertitelt und sie haben gesagt, dass so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Wir lassen es authentisch bei den Japanern, aber wenn es eigentlich Portugiesisch redet, ist es bei uns einfach Englisch.
Ich habe gedacht, er redet mit dem Portugies Englisch, weil der Englisch kann und der redet zum Portugiesisch auch.
Nein, es ist in der In-World, also in der In-World-Logik, ja, okay, ist es immer Portugiesisch. Wenn immer der Blackthorn mit jemandem redet, okay, redet er eigentlich Portugiesisch. Aber man hat es jetzt einfach auf Englisch klar, weil sonst wäre alles untertitelt, die ganze Serie. Und eben, was du gesagt hast, mit dem Ganzen, mit diesen Sätzen und so, voll bei dir. Es hat einen Shot von einem Schuh von einem japanischen Soldat, der mich völlig fasziniert hat, weil ich mal gecheckt habe, ah, wie das genau funktioniert und wie das genau gemacht hat. Ein fucking Schuh. was ich aber auch mega geil finde, ist, dass Shogun, eben was Shogun will sein und was Shogun nicht will sein. Und Shogun will auf keinen Fall eine neue Version von The Last Samurai sein aus dem Jahr 2003. Sprich, es ist nicht, Shogun will nicht Geschichte aus der Linse vom Fremden in einem fremden Land erzählen, wie damals Tom Cruise, wo sich als Amerikaner plötzlich unter Samurai wiederfindet, sondern Shogun ist wirklich ein Ensemblestück. Also du hast in Sachen Pacing, Vibes und Spannung mega viel von Game of Thrones in der frühen Staffel. Es ist halt einfach ohne Fantasy, aber halt mit Samurai. Aber wenn ich das Ensemblestück meine, dann meine ich damit, dass du nicht eine klare Hauptfigur hast, sondern mehrere Figuren, die einen ein bisschen wichtiger, die anderen ein bisschen weniger wichtig, aber du bekommst so abwechselnd, wie bei Game of Thrones am Anfang, halt immer abwechslungsweise jede Partei immer wieder ein bisschen zu sehen und du siehst, alle haben ihre eigenen Pläne und Interessen und ihre eigenen Fäden, die sie ziehen und ihre politischen Intrigen, die sie machen und halt der Blackthorn als Schachfigur in der Mitte, die hin und her geschoben wird. Die einen wollen ihn zum Freund, die anderen wollen ihn tot. Und er selber, der Blackthorn, hat auch noch seine Ziele in dem ganzen Ding. Also es ist nicht irgendwie, der Blackthorn ist der Hauptcharakter oder der Toranaga ist der Hauptcharakter, sondern es ist wirklich so, awesome, es sind alle. Und das hat etwas mega von Game of Thrones, finde ich. Und das habe ich wirklich sehr geil gefunden.
Also in dem Fall ist es aber auch sehr realitätsnah. Also ich weiß jetzt nicht, ob es auch historisch irgendwie viel beleidigt hat oder so, oder ob gleich auch so, ein bisschen Fantasie.
Inhaltlich glaube ich, stimmt das alles. Also ich nehme an, die Geschichten, die einzelnen sind, möglicherweise erfunden. Aber das ganze, die ganze Geschehnis, die politische
Szenario, Streitereien,
da bin ich sicher, dass das stimmt.
Ja,
genau. Also das ist alles sehr, sehr akkurat. Und sie haben auch ein Video auf YouTube veröffentlicht. Wir müssen auch mal schauen, vom Sender selber. Sie machen so eine Vorbereitung quasi als Serie, wo ein bisschen so Settings hat. Was ist die 100 Jahre vorher passiert? Warum ist das? Sind wir jetzt in dem Moment? Und die sagt auch, die historischen Ereignisse sind akkurat. und halt die Geschichten selber von den Figuren sind halt fiktiv. Der Blackthorn selber zum Beispiel, der Name ist fiktiv, aber er ist sehr auf den William Adams gestützt als Charakter, wo tatsächlich der erste englische Navigator oder der erste Engländer in Japan war, wo eben dort angekommen ist, wo es geschafft hat, irgendwie dort anzukommen. Ja, von dem her, ich glaube, historisch betrachtet ist die Serie easy akkurat, hat halt den Dramaturgen mit diesen ganzen Geschichten untereinander.
Ja, klar, dass es ein bisschen auch Story hat, genau. Spannend ist zu verfolgen.
Ja. Läuft jetzt auf Disney Plus, in dem Fall ist noch nicht alles draussen. He?
Nein, es sind jetzt, Premiere ist letzte Dienstag mit 2 Episoden, auch etwa 1 Stunde gewesen. Es kommt jetzt immer jeden Dienstag eine neue Episode raus. Insgesamt sind es 10 Folgen.
Cool, schauen sicher weiter. Gut, dann hüpfen wir eins weiter zum Schluss in unsere Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Dort habe ich auch etwas sehr Akkurates. Ich weiss nicht, wie historisch, aber Expeditions, ein Mudrunner-Game. Ich weiss nicht, kennen die Mudrunner-Serie?
Nein.
Wie heisst das? Sag nochmal.
Mudrunner, weißt du, wie Schlammrunner.
Nein, ich sage jetzt mal nein, aber vielleicht kommt es mir plötzlich wieder.
Weil Schlamm steht immer im Fokus gestanden. Es ist so ein Fahrzeugsimulator. Aber halt, die ersten 2 Teile, die sind wirklich die... Ich habe das selber, glaube ich, nie wirklich geschaut. Aber es gibt ja die Sport, was auch immer, wo es mit diesen fetten Trucks, weißt du, so steile Hügel darauf müssen fahren. Und dort müssen sie dann mega so geschickt manövrieren, oder? Damit es halt wirklich so die steilsten Orte und der dickste Schlamm durchkommen. Ich bin erst bei SnowRunner eingestiegen, das ist vor ein paar Jahren rausgekommen und das hat sich wirklich so zum über 10 Millionen Mal verkauft und hat sich zu einem Mega-Hit gemausert und das ist ja für einen Simulator, ist das hure viel, Simulator-Game. Und dort sind auch Kollegen und ich plötzlich so in das Simulator-Business, in dieses Genre reingerutscht. Ich habe das nie gespielt früher. Hey, du tuckerst dort, weißt du, im Schneckentempo mit so fetten 18 Rädern, 40 Tonnen rum und du hast irgendwelche Baumstämme von Anacht transportieren und hoffst, dass du nicht stecken bleibst und so. Und jetzt,
klingt mega spannend.
Das ist überraschend, wie man
das kann. Ich glaube, man muss es einfach gemacht haben, damit man es geil findet.
Es ist auch so befriedigend, dort durch den Schlamm zu fahren. Und Expeditions, ich sage immer Exhibition, Expeditions ist jetzt sozusagen, es ist ja ein Alleinstehungs-Game. Ich finde, es hat so ein bisschen Vibe von einem Add-on, aber es hat für das jetzt irgendwie zu viel Inhalt. Es fokussiert aber jetzt anders als SnowRunner mehr auf so kleinere Fahrzeuge. Also weißt du, es geht eben um Erkundigen eigentlich. Du hast mehr solche Jeeps und Trucks und eben nicht so die 40 Tonner. Und die Missionen sind auch viel geführter, oder? Du startest irgendwo, es gibt eigentlich nur 2 Gebiete. Es gibt Arizona und, das hat einen komischen Namen, wo mehr solche Wald-Wasserlandschaft ist und Arizona ist halt so felsig. Und eben Aufträge sind
auch in den USA.
Ja, sorry. Genau. Ja, gut. Absolut. In den USA. Und zu Missionen, du wählst ein Fahrzeug aus, am Anfang hast du schon ein paar und dann die Missionen sind dann oft einfach gegangen, dass ein Gebiet erkunden, dann siehst du dann den Punkt, wo man Skifahren, Sachen einsammeln, relativ simple Sachen. Und da ist es sehr geführt, wirklich, da navigiert es dich praktisch mit GPS durch. Und das Fahren ist halt das, was geil ist. Oder? Du kesselst doch nicht einfach in einem Affenzahn zum Ziel, sondern du bist halt so über Stock und Stein. Oder? Das heisst, du fährst relativ langsam und eben alles ist voller Schlamm oder Stein und du musst wirklich gemächlich fahren, weißt, damit du nicht irgendwo stecken bleibst. Und was jetzt eben geil ist, es hat mega viele so neue Sachen, wie du kannst den Luftdruck verändern von den Pneu. Aha. Du kannst ihn absenken, oder? Dann sind sie weicher, dann haben sie mehr Grip auf hartem Untergrund.
Auf Stein, ja, genau.
Genau, und dann saufen sie dafür mehr Most. Und ja, wenn du zu viel Benzin, dann steckst du einfach irgendwo
fest. Kommst du wieder.
Ja, dann
kannst du wieder anstoßen.
Dann gibt es so Differentialsperren, die du kannst machen, damit die vorderen und die hinteren Räder zusammendrehen, oder? Dann kommst du auch ein bisschen besser vorwärts. Und du kannst auch von Automatik auf manuelle Schaltung, also nicht, du musst ja nicht manuell alle Gänge reinschalten, aber du hast dann wie, es gibt ja nicht immer Vollgas. Und es ist nicht überhaupt kein Hardcore-Simulator. Du kannst relativ schnell da rein. Und du sagst, es sieht wirklich einfach geil aus. Du hinterlässt überall Spuren. Und wenn du mehrmals durchfährst, dann wird der Schlamm immer grösser. Und es ist einfach so gemütlich. Weißt, du tuckerst dann rum durch den Wald und dann irgendwie rollst irgendwo den Felsen drauf. Und dann kannst also du natürlich.
Die Aussicht ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen schön, oder? Wenn du
so ein bisschen durchtuckerst. Auch visuell, finde ich.
Ja, genau.
Genau, nicht irgendwie. weiß ich was, weltbewegend, aber sieht schön aus.
Okay.
Und das wichtigste Werkzeug ist nach wie vor die Seilwinde, wo du kannst überall, nicht überall, aber so an Bäumen vor allem anmachen. Und dann kannst du dich überall hochziehen oder eben. Und genau, neu gibt es halt so Gadgets. Du kannst jetzt mit den Drohnen rumfliegen, damit du siehst, ein bisschen, wie das Gebiet aussieht. Du kannst mit so einem Lot oder Sonar, weiß gar nicht, kannst du die Wassertiefe markiert drin, damit du siehst, ob du den Karadegat absauft. Du kannst dir natürlich auch einfach so einen Schnorchel montieren im Auto, damit der Motor nicht absauft im Wasser. Es gibt eh sehr viele Upgrades, so typisch. Oder? Du kannst fettere Pneu anmachen, du kannst irgendwie, weißt, damit du mehr Gepäck kannst mitnehmen und oder du kannst so Anker mitnehmen und die kannst du einfach irgendwo platzieren und dort deine Winde dran machen. Oder so einen Aufstützer, wenn dein Karren umgeht, kannst mit dem Aufstützer kannst dich wieder richten. Weil sonst musst du einfach mit einem anderen Karren hin. Und es passiert so schnell. Weißt, du fährst irgendwo, natürlich immer ein bisschen schneller, als du solltest. Dann tätschst du da irgendwo deinen Motor an. Und dann irgendwo bin ich dann auch wieder durch so einen, was auch nicht, kein Fluss, also so ein kleines Bächli. Aber dann findest du so, ja, mal, da kann ich jetzt da schon schräg durch und so. Und dann mit dem Wind kommt das gut. Und dann fährst und es geht immer langsam und zack, bleibt der Karren stecken. Und dann so, ja, du könntest ihn jetzt. Du kannst einen resetten neu, dann landest du wieder bei der Basis. Beim ersten Mal ist es gratis. Und dann, ja, aber dann musst du ja wieder hinfahren, oder? Und dann, ja, ich weiß auch nicht. Komm, okay, nimm ein neues Fahrzeug, fahr mit dem hin. Und jetzt ist wieder hier oder irgendwie unterwegs, hast du wieder halt kaputt. Ja. Und dann kommst du an und fährst wieder einfach mit übermütig drei, zack, bumm, bleib da stecken. Am Schluss ist einfach ein halber Fuhrpark steckt irgendwo fest. Das ist super geil.
Ah, die bleiben dann. Das Auto, das feststeckt, bleibt dort.
Und das ist eben geil. Du kannst dann einen Wind an einem anderen Auto anhängen und du kannst dann auch direkt so ferngesteuert sozusagen den Motor starten vom anderen Auto. Weil es gibt eben auch Multiplayer. Den tun sie da erst später hinzufügen. Und dort ist dann natürlich einfacher. Dann hockt einfach dein Kollege im anderen Auto und dann kannst du dann so und die sind dann nachher. Dann bist du ein intelligenter. Theoretisch.
Eventuell. Oder es fahren einfach beide voll drei.
Nein, ich finde es super geil. Und es ist sozusagen die eine von den Neuerungen ist auch, dass du eben Felsen hat es früher gar nicht gegeben. Es war vor allem alles so ein bisschen Erde und Schlamm. Und bei den Felsen musst du halt ganz anders fahren, weil es hat wirklich so Felsbrücken, wo bewegliche Objekte sind, wo es dir immer geschissen irgendwo einklemmt. Und nein, wirklich so kurzweilig. Also du kannst Missionen einer Viertelstunde beenden. Und eben mega cool, wenn dann du musst irgendwo hin, um irgendwie etwas bergen, also irgendwie Ressourcen holen, kannst du dich einfach zurücksetzen lassen zur Basis, eben einmal ist gratis, mit dem Gepäck. Finde ich mega geil.
Okay.
Das heißt, du musst nicht immer extra wieder alles zurückfahren. Es ist so ein bisschen.
Das ist Quality of Life.
Hey, mega. Ich finde es ist wirklich ein sehr, sehr befriedigendes Game. Ich habe es jetzt nicht, ich habe nicht 10, 15 Stunden gespielt. Sie sagen 100 plus, du kannst das ewig spielen. Also, ja, genau, das ist Expeditions, ein Mudrunner-Game, gibt es für alle Konsolen, auch Switch. Kostet, glaube ich, 40 Stutz. Also ist nicht kein Vollpreis-Game. Und dann habe ich noch einen kleinen Tipp. Ich kann eigentlich auch letzte Woche schon darüber reden, aber wenn ich keine Zeit gehabt, etwas ganz anderes. Und zwar Quadroids. Ich habe an der Gamescom, der letzte, das gespielt und dort schon mal darüber erzählt. Das ist ein huere verrecktes, huere Rätsel-Game. Das Game ist so 2D und der Level ist immer aufgeteilt, also das, was du siehst, ist aufgeteilt wie in vier Bildschirmen. Oder du siehst ein Level, aber geschnitten in der Mitte in vier Bilder. Und dein Ziel ist eigentlich ganz einfach. Du hast eben so einen Quadroid, das ist irgend so ein, ist eigentlich wie ein Minion. Es hat zwischendurch so Videosequenzen, wo das sind eigentlich wie so hirnlose Minions, wo irgendein Alien will für die Weltherrschaft. Für die Alien. Weltallherrschaft. Und genau, du musst sie einfach als Ziel bringen. Das ist ganz simpel. Und jetzt ist es aber so,
aber.
Es besteht nur aus eigentlich Steuern mit dem Analogstick und der Taste zum Gumpen. Nur die Tasten ist in jedem von diesen vier Bildschirmen eine andere. Und wenn du jetzt aus dem, auch die Anordnung könnt ihr euch vorstellen, wie wir jetzt bei unserem Videocall mit diesen vier Bildschirmen. Und wenn du jetzt vom einen Bildschirm von links nach rechts laufst, oder du kannst natürlich manchmal auch umgumpen, um so in den nächsten Bereich zu kommen, dann wechselt dort die Tasten. Oder? Das heisst, du bist jetzt irgendwie den Controller hinten links am drücken. Manchmal musst du auch, weißt du, so Walljumps machen. machst du links, rechts, gumpst und dann kommst du in einen anderen Screen und dann ist aber eine andere Taste.
Oh fuck. Aber ist es immer die gleiche oder wechselt das in jedem Screen, in jedem Level?
In jedem Screen ist es immer ein anderer. Nein, ich glaube, sie sind immer gleich. Also oben links ist, glaube ich, immer RB, wenn jetzt der, oder wenn du jetzt den PlayStation-Controller nimmst, ist es immer L1 und L2. Also die sind immer am gleichen Ort.
Okay.
Ich glaube, das ist wirklich fix.
Aber es tönt so nach einem richtigen Ausraster-Game.
Ja.
Hey, es ist so Multitasking.
Ja, so ein oder?
Ja. Es ist ja so, du siehst am Schluss immer eine Rangliste, wie gut die anderen sind. Ich bin einfach froh, wenn ich den Level habe. Und einerseits besteht es mal zuerst daraus, wie kommst du ans Ziel? Am Anfang sind es noch einfach, dann ist es wirklich nur hingumpen. Später kommen halt immer neue Elemente dazu. Es hat dann zum Beispiel Sachen wie, dann hat es so, weiß auch nicht, wie so Blöcke. Und die, wenn du dort in Quadroid reinlaufst, dann knallt der ab. Oder? Also er frisst dich sozusagen. Dann ist deine Figur kaputt.
Mhm.
Dann kannst du aber, wenn du es eben gut timest, mit einer zweiten Quadroid, manchmal hast du 2 und 3. Und ich glaube, später vermutlich noch mehr. Du musst es so timen, dass dann der nächste dort schon anläuft, damit er dort drüber kann laufen und das wie ein Trampolin benutzen. Und das wird dann eben so das Verreckte, weil du musst mehrere Figuren auf mehreren Screen mit wechselnden Tasten durch den Level führen, damit sozusagen eben der eine hat es jetzt dort gefressen. Oder weißt, du kannst sie einfach heizen. Zum Beispiel haben wir so Säurebäder, oder?
Mhm.
Dann kommt der eine, muss einfach hier gumpen und dann schwebt er dort vielleicht 2 Minuten lang. Und wenn dann ein anderer kommt, kann der drüber gumpen.
Hey, nein, das tut so.
Und das musst du so timen. Der Verreck, schon ich bis jetzt glaub, hatte, und ich bin erst in der dritten Welt glaub, von 6, ich konnte gar nicht wissen, was noch kommt, ist so, die Figuren können davon brennen. Es hat dann irgendwie so einen Feuerkugel, der dich trifft. Dann brennt es und dann rennt es mega schnell. Und, aber dafür verbrennt es relativ schnell, oder? Und sind kaputt. Hey, und dann habe ich gemerkt, du musst es immer so timen, du musst all die 3 Figuren sind es die gewesen, du musst sie richtig platziert haben und dann entzündest du einen, der rennt über zum anderen und kurz bevor er stirbt und verbrennt, muss er gerade noch den nächsten entzünden, damit der wiederum kann irgendwo hin und dann natürlich noch mit rumgumpen über irgendwelche Hindernisse, damit er dann beim dritten landet, damit der, wenn er brennt, schneller ist und ein grösseres Hindernis kann überwinden, das er mit Normalgumpen nicht schafft.
Das ist einfach alle nacheinander anzünden.
Ey, ich sag,
aber dann kannst du wie Scheiß. Alle separat entscheiden, wenn du welche Figur in welchem Bildschirm quasi ist. Also es gehen nicht
ja, aber manchmal musst du es eben fast gleichzeitig machen, weil weißt, der eine läuft vielleicht schon irgendwie wieder auf einen Abgrund zu. Das heisst, du musst mit dem jetzt den gumpen, aber der andere oben muss vielleicht gleichzeitig noch jemandem ausweichen. Also
aha,
du
okay.
musst,
ja.
Es braucht Multitasking.
Scheiße,
und,
ja.
Eben, ich bin einfach froh, wenn ich das Ende schaffe. Dann kannst du nämlich noch so Bonuspillen einsammeln, weißt, wo dann wie so du kommst in ein Objekt rein und dann poppen 4 so Steinchen auf. Dann kannst du die auch noch einsammeln.
Mm.
Das kannst du sozusagen als Bonusding machen und dann eben natürlich die Geschwindigkeit, oder?
So geil.
Ey,
no.
Das ist schon befriedigend, Level. Aber auch
nervaufreibend. Mein Gott.
Aber wirklich genial. Wirklich
fast schon der Herzschlag von Mario Kart damals, weißt du nicht so.
Ganz geniales Spielkonzept. So, ja. Quadroids heisst das wirklich. Gibt's, Switch habe ich gezockt. Also ich habe es jetzt auf dem PC gezockt, aber ich glaube, der Gamescom habe ich auf der Switch gezockt. Ich glaube, weiß es nicht mehr genau. Die 2 gibt es sicher. Kann ich sehr empfehlen. Gut, dann haben wir es einmal mehr ans Ende geschafft. Und ich danke Michel und Flo und Luca fürs Mitmachen.
Danke.
Und euch allen fürs Zuhören und tschüssli miteinander.
Tschüss.
Tschüss miteinander.
Ciao zusammen.